Wie läuft das eigentlich im Bett so, wenn Mann und Frau Sex haben? Ganz heteronormativ. Immer so der gleiche Ablauf? Wie ist das? Gleiches Skript? Bisschen küssen, bisschen Vorspiel?
Mal so ein bisschen fummeln oder sowas und dann geht es eigentlich sehr schnell und sofort zur Penetration über. Und die endet natürlich dann gleichzeitig mit dem Sex, mit einem gemeinsamen Orgasmus oder in der realen Welt dann auch oft mit dem Orgasmus des Mannes. Und dieses Skript ist halt extrem zentriert um den Penis und um dessen Stimulation und auch halt eben um die Erreichung des Orgasmus vom Mann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Hey, schön, dass ihr da seid. Habt ihr die Stimme erkannt? Im Liebestagebuch haben wir Cleo Libro über 7 Jahre immer wieder gehört, wie sie von ihrer offenen Beziehung erzählt hat und allen Begegnungen drumherum in ihrem Liebesleben und alles, was danach kam. Und jetzt ist sie einen Schritt weiter, hat ein Buch geschrieben und geht der Frage nach, wie Sexualität feministisch gelebt werden kann. Hallo Cleo.
Hi Shanley, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Immer wieder. Auch nach dem Buch kannst du uns gerne immer wieder besuchen. Erstmal aber die Frage, warum ist dir Sex auf Augenhöhe so wichtig?
Da geht es um sehr viele Sachen. Es geht um Sicherheit bei Sex auf Augenhöhe, aber eben auch um eine geteilte Lust. Sex, der nicht auf Augenhöhe stattfindet und dabei nicht konsensuell auf Augenhöhe stattfindet, geht meistens zulasten der Lust einer der beiden Beteiligten.
Es gibt so ein Zitat in deiner Insta-Bio. Meine Lieblingsstellung ist die Gleichstellung. Link zu deinem Insta ist in den Shownotes, genauso auch zu deinem Blog Kleografie. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wann wurde dir das in deinem Leben überhaupt wichtig, Sex auf Augenhöhe? Das ist ja so ein Prozess.
Ich habe eigentlich schon, so zum Beginn meiner 20er habe ich eigentlich schon gedacht, Mensch, ich müsste doch jetzt eigentlich nur noch feministischen Sex haben. Das verstehe ich mit Sex auf Augenhöhe. Und weil ich dachte, ich habe meine politischen Einstellungen, ich habe meine Erfahrungen gemacht und jetzt musste ich das doch eigentlich mal umsetzen. Und so über die Zeit, vor allen Dingen dann, als ich in einer offenen Beziehung gelebt habe und sehr viel Online-Dating auch gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass es halt total schwer ist, so diesen politischen Anspruch wirklich tatsächlich mit dem praktischen eigenen Sexleben auch übereinzubringen. Und ich habe einiges erlebt, wie es vielleicht auch nicht so richtig gut funktioniert hat und habe mir dann eben in dem Buch versucht, Gedanken zu machen, wie könnte es anders gehen, aber auch, ja, wo gehen wir davon aus, wir hätten schon irgendwo gleichgestellten Sex oder wären schon sexuell befreit und wo sehe ich das aber in der Praxis eigentlich noch gar nicht.
Für die, die jetzt nicht so in feministischer Theorie drin sind, vielleicht nur ganz simpel, feministisch heißt ja jetzt nicht zum Beispiel, ich will zum Höhepunkt kommen, in einem Hetero-Kontext jetzt. Ob der Mann es auch schafft, ist mir egal. Also wir wollen jetzt nicht eine Verkehrung von, ne, gerade wenn man jetzt Dates hat, Sex-Dates, wo man jetzt nicht in eine Beziehung direkt geht, sondern es ist vielleicht ein One-Night-Stand oder so. Mhm. Da geht es ja jetzt nicht darum, feministischer Sex heißt, ich will auf meine Kosten kommen, was mit dem anderen passiert, ist mir egal. Das muss man gerade rücken, mal dieses Bild. Ne?
Genau, es ist genau das Gegenteil. Also es geht beim Feminismus nicht darum, ein Matriarchat aufzubauen im Gegensatz zum Patriarchat, sondern es geht darum eben, dass Sex auf Augenhöhe stattfindet. Das heißt, dass alle Leute die Möglichkeit bekommen, ihre Bedürfnisse zu äußern, aber auch respektiert zu werden, wenn man halt zu einem Bedürfnis Nein sagt.
Ich will zur Tonalität, zu dem Sound im Buch was sagen vorweg. Wir werden langsam auf einiges eingehen, aber der Ton ist eben nicht belehrend, wütend, ich fordere jetzt meine Rechte ein, wie man es auch klischeehaft dem Feminismus manchmal so nachsagt. Und es gibt auch feministische Werke, die sehr so, ne, so nach dem Motto, das kann ja wohl nicht sein und dann regt man sich erstmal auf. Es ist ein sehr selbstkritischer Blick, auch auf das eigene Verhalten, auf dein eigenes Verhalten, nach dem Motto, wie feministisch bin ich wirklich, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie mache ich Sex in der Beziehung zu so einer Art Machtmittel? Darauf gehst du zum Beispiel auch einmal ein und überlegst und denkst, wie habe ich das eigentlich gehandhabt und so weiter. Wieso ist dir das wichtig, so einen ehrlichen Diskurs zu führen? Müssen wir das mehr machen?
Ich denke, das ist der einzige Weg, der wirklich tatsächlich zur Verinnerlichung davon führt, was wir uns alles so tagsüber vornehmen und dann halt eben nachts daran scheitern, das auszuleben sozusagen. Die Ehrlichkeit in dem Buch und auch die Selbstkritik habe ich angewendet, um naja, für mehr, ich sag mal, Identifikationspotenzial zu sorgen, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass jetzt vielleicht nicht in allen Fällen, aber in einigen Fällen Menschen sich auch wiedererkennen können in so Gedankenkarussellen oder in angewendeten Doppelstandards. Ne? Also so, meine Lust zählt und die andere Lust zählt dann doch nicht so viel oder so. Und mir war eben wichtig, dass ich das anfassbar mache und vielleicht auch ein kleines Beispiel schaffe, wenn einem selbst zum Beispiel in einer Beziehung, wo man seinen Sex nochmal ein bisschen überdenken oder überarbeiten möchte, wenn einem da zum Beispiel selbst die Worte fehlen oder die Beispiele fehlen oder da ist Scham, dass man dieses Buch vielleicht an der richtigen Stelle aufgeschlagen auf den Tisch legen kann und Partner und Partnerin sagen kann, schau dir das doch mal an, so ungefähr ging es mir auch schon mal. Was können wir denn damit anfangen?
Ich komme mal zum Titel des Buches. Also es heißt Gleichstellung, Sex zwischen Wunsch und Wirklichkeit, ein feministischer Selbstversuch. Genau. Und du hast viele Aspekte, auf die du eingehst, die wir auch hier in einer Stunde Liebe schon mal besprochen haben. Es geht um Flirten, es geht um Sexfantasien. Dann wird's aber auch expliziter, wie haben wir überhaupt Sex? Das Ziel ist ja, wenn man so will und es plump zusammenfassen möchte, auch feministisch ficken sozusagen. Und dann schilderst du auch wieder selbstkritisch, läuft Heterosex mit Männern immer noch nach einem sehr gleichen Skript ab. Kannst du das mal kurz beschreiben? Also da fühlte ich mich auch ertappt, ehrlicherweise. Habe ich auch gedacht, das ist, warum machen wir das eigentlich immer? Zack, 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 zack.
Ja, das ist, glaube ich, ein Skript, was man auch sehr viel in Filmen zum Beispiel sieht. Ne? Also so Frau und Mann haben Sex. Das bedeutet, es fängt irgendwie mit ein bisschen Rummachen an und es ist irgendwie leidenschaftlich. Man zieht sich gegenseitig aus und dann wird entweder kaum oder auch gar keine Zeit auf das sogenannte Vorspiel verwendet. Also mal so ein bisschen fummeln oder sowas und dann geht es eigentlich sehr schnell und sofort zur Penetration über. Und die endet natürlich dann gleichzeitig mit dem Sex, mit einem gemeinsamen Orgasmus oder mit dem in der realen Welt dann auch oft mit dem Orgasmus des Mannes. Und dieses Skript ist halt extrem zentriert um den Penis und um dessen Stimulation und auch halt eben um die Erreichung des Orgasmus vom Mann. Das ist wichtig, wenn es um Reproduktion geht, also ums Kinderkriegen. Aber für alle anderen Situationen ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Und auch die meisten Menschen ohne Penis kommen auf diese Art und Weise, Sex zu haben, auch gar nicht zum Höhepunkt zum Beispiel. Und dann habe ich mich im Buch halt gefragt, wieso machen wir das so? Und bin halt auf unterschiedliche Theorien gestoßen. Und eine ist zum Beispiel, dass wir in unserer Gesellschaft eben dieses Bild im Kopf haben, das ist richtiger, legitimer Heterosex. Da muss zum Beispiel eine Vagina penetriert werden. Anders hat man keinen Sex. Und das mal zu hinterfragen und auch mal wirklich gezielt in ein Date reinzugehen und zu sagen, hey, lass uns doch heute einfach nur mal Oralsex einsetzen. Also alles Mögliche mit dem Mund zum Beispiel machen. Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich deutlich größer, dass alle Beteiligten dadurch auf ihre Kosten kommen, weil man auch nicht mehr so genau weiß, wann hört denn Sex jetzt auf? Also man kann nach dem Orgasmus der ersten Person auch einfach weitermachen bei der anderen Person und so weiter. Also es ist so ein bisschen, wenn man dieses Skript einmal verlässt, also einen Schritt so abseits dieses Weges macht, dann ist auf der einen Seite alles so ein bisschen unsicherer. Also was mache ich denn jetzt als nächstes? Ist das jetzt schon genug? Ist das richtig? Man muss mehr kommunizieren, man muss ein bisschen kreativer sein. Aber auf der anderen Seite ist man halt auch komplett frei in dem, was da abläuft und kann natürlich auch deutlich besser kommunizieren, was brauche ich denn, damit ich jetzt den meisten Spaß irgendwie dabei habe.
Aber du hast dem so nachgespielt, warum glaubst du, ist es so, dass es vielen eher schwerfällt, da kreativer zu werden? Ist es Gewohnheit oder was hemmt uns da so ein bisschen?
Ja, der Mensch ist natürlich ein Gewohnheitstier und aus dem einen Grund, weil uns das Sicherheit gibt. Und es gibt ja auch einfach nichts Unangenehmeres, als im Schlafzimmer was vorzuschlagen, was man mal gerne machen würde und dann sitzt da die andere Person und sagt, boah, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Unangenehm.
Du bist ja richtig pervers oder sowas.
Ja.
Und ich glaube, es ist halt oft die Angst, dass wir irgendwie, dass wir unelegant sind, dass wir was Peinliches sagen, dass wir eben abgelehnt werden von der anderen Seite, wenn wir uns nicht so verhalten, wie es von uns erwartet wird oder wie das so im allgemeinen Verständnis eben man bei Sex macht. Und klar, da ist ein Risiko und da vielleicht fällt man auch das eine oder andere Mal auf die Schnauze damit, aber meistens in meiner Erfahrung sind die Menschen offen dafür, freuen sich Partnerinnen und Partner, wenn man was vorschlägt, wenn man wirklich sagt, hier ehrlich, das und das würde ich mir voll wünschen. Und ja, also da muss man sich einmal ein paar Mal überwinden und dann ist es auch wieder Gewohnheit geworden tatsächlich.
Du hast ja nicht nur Sex mit Männern, sondern auch mit Frauen. Das beschreibst du auch nochmal da. Ist man da automatisch eigentlich feministischer im Ablauf?
Nee, absolut nicht. Also es ist, das ist, glaube ich, das gleiche Missverständnis wie zum Beispiel, dass queere Menschen nicht homophob sein können oder so. Oder ich glaube, dass man auf der einen Seite schon eben deutlicher gezwungen ist aufgrund der Situation, dass zum Beispiel kein Penis anwesend ist jetzt bei lesbischem Sex, den ich erlebt habe zumindest, dass man eben von diesem Skript abweichen muss, weil dieser Spielmacher nicht mehr da ist, ne, mit der, oh, jetzt hat er eine Erektion, das heißt, wir fangen jetzt an und jetzt ist er gekommen, das heißt, wir hören jetzt auf. Also da, man muss schon abseits des Skripts vögeln sozusagen, aber das heißt nicht automatisch, dass man nicht auch geschämt werden kann, sage ich mal. Also zum Beispiel so den Druck spürt, dass man nicht feucht genug wird und dass man halt, ne, also auch da irgendwie eine Performance liefern muss. Und es kann auch genauso gut sein, dass keine gute Kommunikation stattfindet, weil man selbst oder das Gegenüber sich noch gar nicht Gedanken gemacht hat, was möchte ich denn eigentlich jetzt beim Sex erleben, und einem gar nicht so genau sagen kann, darauf stehe ich, darauf habe ich jetzt Lust. Also auch das ist eine krasse Übungssache, würde ich sagen.
Diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Du beschreibst auch, dass es bei dem Sex mit unter Frauen quasi, dass es deutlich länger dauert, weil es so viele Unsicherheiten erstmal gibt, dieses, wie legen wir jetzt eigentlich los? Was machen wir jetzt hier? Das
ja.
Beschreibst du auch. So ein bisschen, also ein bisschen auf jeden Fall Anlaufschwierigkeiten.
Das kann sein, aber ich glaube, das ist relativ normal, auch wenn man zum ersten Mal mit einem neuen Partner oder neuen
generell
Partnerin ins Bett
ja
geht. Und lange dauern ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also so, ich finde halt eigentlich Langsamkeit, sich Zeit lassen,
ja,
auch einen tatsächlich sehr positiven Aspekt beim Sex.
Jetzt nochmal zum Heterosex. Du gehst dann auch ausführlich auf diesen Aspekt eben des Vergnügens bei sexuellen Annäherungen ein und beschreibst, dass viele Frauen aus dem Heterosex, vielleicht kennen Sie das, diesen Mythos, Männer können schneller kommen, bei einer Frau sei das zum Höhepunkt kommen eben automatisch schwieriger, langwieriger und so weiter. Wie gehen wir damit um? Brauchen wir mehr Aufklärungsarbeit im Bett?
Ja.
Ja.
Also am liebsten nicht im Bett, sondern halt davor. Damit man halt auch im Bett Sex haben kann und keine Vorlesung halten muss. Aber ja, also ich habe den Eindruck, es ist eigentlich immer noch eine Informationsfrage und auch eine Bildungslücke sozusagen. Die weibliche Anatomie ist unbekannter als die Anatomie des Mannes oder des Penis. Es gibt immer noch relativ viele Vorurteile, die sich auch hartnäckig halten, vielleicht auch aufgrund dieses Heteroskripts. Ne? Also wenn man auch nach diesem Schema F sehr viel Sex hat, dann macht man die Erfahrung, oh, die Frau kommt dadurch ja gar nicht, dann muss das damit zu tun haben, dass Frauen nicht so einfach zum Orgasmus kommen. Dass man vielleicht auf eine andere Art und Weise Sex haben kann, die dann Frauen auch zum Orgasmus bringt. Naja, also es braucht, glaube ich, Bildung, es braucht vielleicht auch ein bisschen Selbstreflexion. Was mache ich denn für die Lust meiner Partnerin? Und habe ich sie denn auch mal gefragt, was sind ihre Erfahrungen denn eigentlich? Oder man schaut vielleicht auch mal in die queere Community als heterosexueller Mensch und schaut sich mal an, wie wird denn da eigentlich Sex gehabt? Also es gibt eigentlich relativ viele Möglichkeiten, sich da weiterzubilden. Der Wille muss halt da sein.
Ja, und es gibt immer wieder so Anekdoten, die du aus deinem Sexleben rein erzählst. Bisschen eben wie im Liebestagebuch eigentlich, wo man das von dir auch kannte. Und da erzählst du von einem Mann, der kurz vor dem Höhepunkt, den du haben sollst, zu dir sagt, komm für mich. Warum macht dich das so wütend?
Also der Satz, komm für mich, hat mich aus zwei Gründen in meinem Leben schon
Guck mal, du hast schon anders betont. Du hast gesagt, komm für mich, und ich habe gesagt, komm für mich. Also der Fokus, ich habe das sehr so gelesen.
Genau, also der Satz, komm für mich, hat mich schon oft aus zwei Gründen frustriert. Erstens Timing und zweitens wegen des für mich. Also so ein bisschen, also was mich wirklich dabei meistens genervt hat, war, dass dieser Satz so in einem Kontext so als Dirty Talk gemeint ist, der mich aber irgendwo unter Druck setzt, weil ich versuche ja gerade auf dem Weg zu sein zu meinem Orgasmus und vielleicht bin ich aber gerade noch an einer ganz anderen Stelle. Ich bin noch relativ weit weg davon und dann hört man plötzlich von zwischen seinen Beinen so, komm für mich, Baby, und ich denke mir so, ja, wie denn? Ich bin auf dem Weg, aber ich kann jetzt nicht aus dem Stand, nur weil du jetzt das irgendwie gerade passend finden würdest. Und bei mir ist dann normalerweise halt die Lust auch direkt weg, weil ich dann so einen Druck spüre und denke, oh, dauert es ihm jetzt so lange oder was? Und das ist dann natürlich total der Killer und macht genau das Gegenteil von dem, was der Satz halt sagt. Und was dann on top halt kommt, ist das für mich. Ich weiß, das ist unterschiedlich gemeint, aber ich denke mir so, ey, ich habe in meinem Leben schon so viel für andere Menschen gemacht. Vor allen Dingen für männliche Partner im Bett. Den Orgasmus darf ich doch jetzt bitte mal für mich selbst haben, oder?
Ja, also. Ja, diese große Frage, für wen komme ich? Dann aber auch gehst du der Frage nach, für wen squirte ich? Also beschreibst auch den Squirting-Workshop, den du bei Laura Merit in Berlin für eine schöne Liebe besucht hast. Link zu der Folge kommt auch auf jeden Fall in die Shownotes. Und auch die Frage, da ist ja bestimmte sexuelle Aspekte im Heterosex machen viele Frauen eben eher teilweise, um ihm zu gefallen. So dieser Wunsch, vielleicht auch krass spritzen zu können als Sexkompetenz, mit der man dann im Bett flexen kann. Da bist du ja auch wieder selbstkritisch, dass du dich hinterfragst, wofür mache ich das eigentlich? Für wen mache ich das jetzt gerade? Für wen lerne ich das jetzt hier gerade? Meinen Körper besser kennen.
Genau, ich habe gerade mit dem Squirten, das war halt was, das habe ich in einem Verhältnis kennengelernt durch einen Mann, der das bei mir ausgelöst hat. Ich wäre da halt selbst gar nicht auf die Idee gekommen. Also ich war da auch eher einfach sehr unwissend über die anatomischen Hintergründe und dachte mir deshalb, wenn das jetzt nicht automatisch beim Sex passiert, dann kann ich das gar nicht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, selbst als ich dann gelernt habe, ja, das funktioniert schon, habe ich dabei jetzt aber nie so viel Lust empfunden, dass ich das jetzt irgendwie zum Beispiel bei meiner Masturbation versucht oder gemacht hätte. Das heißt, wenn ich dann in so einen Workshop gehe, dann mache ich das tatsächlich nicht unbedingt für meinen eigenen Lustgewinn, ist mir dann so klar geworden, sondern tatsächlich habe ich das fast wie sowas gesehen, wie so eine, ich sag mal, Überbrückungshilfe, vielleicht für den Moment, wenn ich vaginal nicht feucht genug werde, um penetrativen Sex zu haben. Mhm. Ich so dachte, dann habe ich so einen Trick, so ein Ass im Ärmel, durch das ich dann aber feucht werden kann und was ihn dann auch zum Beispiel irgendwie, ja, auch nochmal irgendwie extra vielleicht anmacht oder so. Also es ist schon so, dass der Wunsch, gut im Bett zu sein, dass der, glaube ich, auch immer noch sehr stark im Vordergrund steht, gerade bei jungen Frauen, auch bei denen, die sich eben als feministisch verstehen und feministischen Sex haben wollen.
Ja, diese Frage eben gut im Bett sein, sexuell verfügbar zu sein. Da gibt es ja auch Theorien, jetzt auch in Bezug auf heteronormative Beziehungen im Patriarchat, dass im Grunde die Frage so ein bisschen ist, macht man dann nicht genau das, was Männer von Frauen wollen? Du zitierst auch Sandra Konrad, die wir auch schon in einer Stunde Liebe zu Gast hatten. Auch da verlinke ich gerne die Folge. Da ging es um Grauzonen beim Sex, wo wir mit Sandra Konrad gesprochen. Wie siehst du das? Also wie ist das, kannst du uns vielleicht mit in deine Gedankenwelt nehmen, dieses ambivalent grübelnde, vor allen Dingen du blickst da ja auf unterschiedliche Stadien deines Lebens. Wie war das, als ich eine junge Frau war in den Anfängen? Wie ist das jetzt?
Ja, also was ich festgestellt habe, ist, dass ich als junge Frau noch deutlich fokussierter darauf war, wie wirke ich im Bett, liefere ich das gut ab sozusagen, und mein eigenes Bedürfnis stand so ein bisschen im Hintergrund. Und ich glaube, auch das ist, was Sandra Konrads Forschung in dem Buch, das ich zitiere, Das beherrschte Geschlecht, deutlicher nach vorne stellen möchte. Also dass junge Frauen, sie hat da mit unter 25-jährigen Frauen in Deutschland eine qualitative Studie gemacht und hat halt herausgestellt, dass sie sich meistens eher daran orientieren, wie befriedigend der Sex eben auch für ihren Partner ist in dem Moment. Und dann erst, wie befriedigend ist er denn für sie? Es wird nicht so genau darauf eingegangen, welche unterschiedlichen Gründe das haben kann. So die Haupttheorie ist, dass eben gerade der unverbindliche Sex, für den ja eine sexuell befreite Frau verfügbar sein soll heutzutage, dass der halt eben einfach Frauen gar nicht so viel nütze, weil verbindlicher Sex ihnen mehr Lust bringen würde. Und das ist das, wo ich nicht mehr ganz mitgehen würde, weil ich die Erfahrung gemacht habe und weil ich das auch in unterschiedlichen Quellen eben sehen kann. Unverbindlicher Sex ist nicht sofort für die weibliche Lust schädlich. Also gerade in unverbindlichen Verhältnissen kann man sich auch manchmal einfacher trauen, die eigenen Bedürfnisse deutlich zu äußern, auch mal ein bisschen weniger Betonung darauf zu legen, dass der Partner in dem Moment auf seine Kosten kommt, sondern gerade bei so einem One-Night-Stand, den geht man ja auch ein, weil man selbst Lust darauf hat. Und gerade da man auch so ein bisschen zu sagen, ist mir jetzt eigentlich gerade egal, ob der Mensch mich jetzt irgendwie schräg oder schlampig oder pervers findet, weil ich mir wünsche, dass mir der Hintern versohlt wird oder so. Ich sag das jetzt einfach, weil wir sind nicht in einer Beziehung und wir haben, deshalb gibt's da für mich jetzt erstmal keine schambehafteten Konsequenzen. Und für mich ist deshalb das so ein bisschen zweischneidiges Schwert mit dem casual oder unverbindlichen Sex und der sexuellen Verfügbarkeit, weil das ist durchaus etwas, wo sich Frauen auch ausleben und ja etwas über sich selbst lernen können, zum Beispiel auch, was sie dann aber auch nicht wollen im Bett. Und auf der anderen Seite ist es eben etwas, was von jungen Frauen vor allen Dingen verlangt wird und sie dafür gleichzeitig aber auch geschämt werden und als zu leicht zu haben oder als schlampig dargestellt zu werden, immer noch. Ne? Also der Bodycount ist immer noch eine Frage, die sich Leute beim Dating stellen oder wonach sie sich gegenseitig dann eben bewerten. Und deshalb ist es immer ein Spannungsfeld, gerade bei promiskuitivem Lebensstil von jungen Frauen, ein Spannungsfeld zwischen, bringen sie sich gerade damit in Gefahr, weil sie abgewertet werden, oder nutzen sie jetzt auch eben diese sexuelle Befreiung, für die wir, ja, auf die wir zuarbeiten, um was über sich selbst zu erfahren und ihre Lust leben zu können?
Aber genau, du hast jetzt eben dieses Schlampe, dieses Label auch angesprochen. Ja, reden wir oft drüber. Für Männer, die viel Sex haben, gibt es dieses Wort nicht. Er ist der tolle Hecht, Stecher, Macker und so weiter. Wie siehst du dieses eben abgestempelt werden als Schlampe für eben Casual Sex, können wir das feministisch irgendwie lösen? Müssen wir diesen Begriff uns quasi rückerobern oder müssen wir den dann stolzer vor uns hertragen? Was ist es? Wie können wir damit umgehen?
Also eigentlich wäre es toll, wenn wir den Begriff vergessen.
Und weil es egal ist irgendwann. Ne?
Eigentlich wäre es toll, wenn wir den Begriff nicht mehr verwenden, wenn wir den nicht mehr werten, weil solange der existiert und auch gegen Frauen verwendet wird, birgt es eben die Gefahr. Eine abgewertete Person ist weniger schützenswert in den Augen derer, die sie abwerten. Also sie erfährt eher Gewalt und ihr wird eher vielleicht auch nicht geglaubt, wenn sie sich eben über Gewalterfahrungen äußert. Das heißt, ja, Reclaiming von Begriffen wie Schlampe oder Bitch, ich verstehe, wieso das passiert und es hat auch was Ermächtigendes in dem Moment zu sagen, ich verhalte mich schlampig in den Augen der Gesellschaft und ich werte das nicht. Das ist eben meine Entscheidung. Das hat was Ermächtigendes, aber in dem System, in dem wir immer noch leben, bedeutet das halt eben auch, dass wir weniger geschützt sind. Und deshalb fände ich es vernünftiger, wenn wir eben den Punkt erreichen, wo wir weibliche und männlich kategorisierte Sexualität nicht mehr unterschiedlich bewerten.
Ich finde es auch spannend, diesen Blick beim Casual Sex, also bei diesen flüchtigen Bekanntschaften kann man es ja nennen, jemand, den man einmal, zweimal, dreimal vielleicht sieht, aber nicht viel häufiger. Die Frage nach Respekt, ne?
Ja.
Also wie, das ist ja auch Sex auf Augenhöhe bei jemandem, den man vielleicht nur eine Nacht sieht oder so. Ist das mal schnell so, dass jemand eher das Gefühl hat, die Person muss ich ja jetzt gar nicht respektieren, weil, und gerade der Blick eines Mannes auf eine Frau, die scheinbar sich auch schnell hergibt für Sex. Das beschreibst du ja auch. Also das ist so ein Ungleichgewicht noch. Ne? Weil die Frage ist, wie guckt die Frau eigentlich auf den Mann? Könnt ja genauso herablassend auf ihn gucken, nach dem Motto, meine Güte, du steckst ihn ja überall rein.
Ja, ich habe eher die Präferenz, die Leute dann eben auch nicht zu bewerten, wenn ich nicht bewertet werden will.
Und natürlich, mir, ja, und ich mir sag so, nicht.
Und mir so bei mir zu denken, so, ja, okay, weiß ich nicht. Ja, ich muss auch sagen, wahrscheinlich würde ich einen Menschen, der eher respektlos oder verantwortungslos mit seinem und meinem Sex umgeht, den würde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal einladen. Aber das liegt jetzt weniger daran, ob er mit vielen anderen Partnerinnen Sex hat, sondern auch eher so, ja, ich glaube, ein Mensch, der mich nicht respektiert, weil ich viel Sex mit unterschiedlichen Menschen habe, der wird das auch in einer verbindlichen Beziehung nicht tun. Das ist Misogynie und deshalb ist es einfach da, egal ob jetzt in einem One-Night-Stand oder außerhalb. Und mir ist gerade beim Online-Dating mir ist alles begegnet, also auf der Skala von misogyn offen und wirklich auch gewaltbereit bis hin zu extrem respektvoll und liebevoll, auch bei einem One-Night-Stand war einfach alles dabei. Und das ja, das Schlimme ist, dass man sich da sozusagen nicht vor schützen kann. Man kann mit der Zeit lernen, vielleicht auf Zeichen zu achten. Also respektiert der Mensch zum Beispiel, dass man erstmal sich kennenlernen möchte kurz, also dass man vielleicht erstmal auf ein unverbindliches Treffen sich einlässt oder nicht. Mhm. Wird da jemand irgendwie pushy? Möchte der dich von Dingen überzeugen, dass du die mitmachst sexuell, wo du nicht so ein richtig gutes Bauchgefühl bei hast? Also leider ist das, was ich sozusagen anderen Frauen da mitgeben kann, halt eher so ein hör auf dein Bauchgefühl und mach die Augen nicht zu vor Zeichen, die du siehst und lass dich zu nichts bringen, überzeugen, wovon du nicht sofort selbst überzeugt bist. Das ist, glaube ich, da der sichere Weg.
Ja, da hängt auch ganz viel drüber. Also da ist ja auch die Frage dieses, genau, wozu lasse ich mich bringen? Was mache ich mit? Was möchte ich? Viel geht es auch um das Thema Verführung, ganzes Kapitel. Was so spannend ist, weil es die große Frage auch aufmacht, so die Frau in der passiven Rolle, der Mann in der aktiven Rolle. Wer verführt wen? Lässt man sich verführen? Inszeniert man es? Also es ist sehr, sehr vielseitig, da drauf zu schauen. Mhm. Hast du, nachdem du das alles so aufgeschrieben hast, irgendwie bei dir gemerkt, also was hat dieser Schreibprozess dann mit dir gemacht? Vielleicht auch an den Dates, die darauf folgten, verändert?
Also ich habe mir nach dem Schreibprozess oder auch während des Schreibprozesses doch deutlicher nochmal die Frage gestellt, wo liegt denn eigentlich die Macht bei der Verführung? Das heißt ja immer so die Waffen einer Frau und der Mann sei dann so ausgeliefert, wenn sie nur den roten Lippenstift und die Nylons trägt. Und meine Frage war tatsächlich so, ja, aber um verführerisch im klassischen Sinne zu sein, muss ich solchen klassischen Schönheitsidealen ja auch irgendwo folgen. Mache ich das, also mich zum Beispiel vor einem Date zu schminken oder Reizwäsche oder irgendwas anzuziehen, mache ich das, weil ich denke, dass das so sein muss oder weil ich mich dadurch auch wirklich sexier und besser fühle oder weil ich denke, dass er das von mir erwartet. Also diese Art von Reflexion hat das dann in mir losgetreten, während ich geschrieben habe. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich auf jeden Fall festgestellt habe, ich glaube, die Macht liegt immer noch bei der Person, die verführt wird. Das klingt jetzt erstmal irgendwo ja kontraintuitiv, aber das ist eben die Person, die eine Entscheidung trifft. Ne? Also die ist ja, die wird ja nicht also in dem Sinne überzeugt oder dazu gezwungen, dass sie zum Beispiel Sex mit der verführenden Person hat, sondern sie entscheidet sich dafür, sich auf den Sex einzulassen, entgegen vielleicht einer anderen Regel, zum Beispiel der Beziehung, die sie eigentlich ist oder so. Aber die Entscheidungsmacht liegt immer noch auf der Seite, der das Angebot gemacht wird sozusagen. Und was ich dann auch mal abseits jetzt von wie verführe ich, also muss ich dafür schön sein, muss ich klassisch schön sein oder stereotyp weiblich, habe ich mir halt auch gedacht, so ist es nicht auch in Ordnung, mich verführen zu lassen dann eben. Also gerade in der Popkultur so der 90er und frühen 2000er, in der ich aufgewachsen bin, habe ich halt oft so die Frau, die bereit ist für Sex, als so ein sabberndes, unattraktives Tier fast schon gesehen, die so gar nicht an sich halten kann und die sofort mit dem irgendwie jungen Typen mit Waschbrettbauch so mitgeht oder sowas. Also es wurde mir als so unattraktiv verkauft, dass ich nicht die Eiskönigin bin. Mhm. So, dass ich sage, ja, ich habe auch Lust auf Sex und ja, wenn ich dich attraktiv finde, dann ja, klar, dann ne, möchte ich das irgendwo auch. Und dass aber das eigentlich die Position ist, die Macht hat, macht ja auch dann total Sinn. Also es wurde uns halt sozusagen verkauft als, mach das nicht, dann bist du unattraktiv. Also sag nicht, dass du Lust hast, sag nicht, dass du jemanden willst, dass du verführt werden willst, weil das eben auch die Entscheidungsposition ist. Und das fand ich so eine, ich sag mal, als ich in das Kapitel reingegangen bin, hätte ich nicht gedacht, dass ich da am Ende rauskomme und mir das irgendwo auch so ein bisschen klarer wird, dass ich sage, nee, ich schäme mich jetzt auch nicht mehr für mein, ich will dich jetzt.
Hm. Ja, sehr viele spannende Erkenntnisse. Zum Schluss schreibst du, ich habe erkannt, dass ich zwar nicht theoretisch, aber dafür praktisch beim Sex zwischen den Stühlen sitze. Also zwischen so politische Überzeugungen und auf der anderen Seite gesellschaftliche Prägungen über Sexualität. Mhm. Ja, dieses Gefühl zwischen den Stühlen zu sitzen zeigt ja auch, es ist ein Prozess, ne? Es ist ja jetzt nichts, das finde ich auch wichtig dabei zu sagen, du machst jetzt nicht so ein Ding, ey Leute, ich hatte ein Problem, ich habe die Lösung gefunden und jetzt predige ich euch, wie es geht, folget mir auf diesem Weg, sondern es ist eine Zustandsbeschreibung des zwischen den Stühlen Sitzens und das sehr, sehr ehrlich.
Ja, oder? Es ist auf jeden Fall kein Ratgeber. Es ist genau. eher eine Bilanzierung, so ja. nach 15 Jahren sozusagen Sex in der deutschen Gesellschaft als junge Frau. Und diese Bilanzierung zeigt halt eben, also das, was wir immer einander attestieren, so ja, wir sind sexuell befreit in Deutschland, dass das halt einfach nicht stimmt oder dass das zumindest nicht für meine Generation stimmt. Also dass offensichtlich jede Generation für sich wieder bei Adam und Eva anfängt mit denselben Themen und dass das auch oft daran liegt, dass sich nur eine Seite der heterosexuellen Medaille oft mit diesen Themen auseinandersetzt oder die Bücher schreibt und da im Podcast drüber spricht und dass mir halt auch so ein bisschen diese männliche kritische Auseinandersetzung damit fehlt. Und das ist auch, mir ist auch bewusst, die Zielgruppe für dieses Buch sind wahrscheinlich Frauen, die ähnlich sind wie ich. Ich muss mit diesem Buch niemanden davon überzeugen, dass man feministischen Sex haben wollen sollte, weil man davon eben Vorteile hat. Das ist eher ein Buch eben, um genau das zu tun, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier, lies dir mal diese Stelle durch, da würde ich gerne mit dir mal drüber reden, um halt dieses Teamwork auch nochmal zu fördern, weil ich halt glaube, dass eben alle am Sex Beteiligten da ein bisschen aufeinander zugehen müssen und da helfen keine Vorwürfe, da hilft auch nicht ständiges Outcallen. Es ist eben ein Mittelweg, den wir da finden müssen.
Am Ende ist es Hefte raus, Klassenarbeit, aber beziehungsweise so ein Arbeitsbuch, wo wir einfach mal durchgehen müssen und sehr viel Gesprächsstoff dann haben, um einfach nochmal zu sehen, wie ist denn deine Position dazu. Ganz zum Schluss vielleicht dieses Reflektieren deiner sexuellen Bedürfnisse, Verhaltensweisen und so weiter. Wie sehr hängt das auch mit diesem wiederkehrenden Erzählen dieser 7 Jahre im Liebestagebuch zusammen? Ich möchte mich übrigens an dieser Stelle für die Widmung hinten bedanken. Eine Stunde Liebe ist erwähnt und großen Dank auch an Hanna Ender, die seit dem Start von Eine Stunde Liebe, also seit 2014, seit ja 11 Jahren, die Gespräche fürs Liebestagebuch aufzeichnet, auch die Gespräche mit dir. Also nochmal, dieses Reflektieren im Liebestagebuch, hat das auch was ausgelöst?
Ja, total. Also es hat zumindest für mich normalisiert, meine Dates zum Beispiel, auch wenn ich da gerade was erlebt habe, was mich vielleicht so ein bisschen nachhaltig beschäftigt, dass ich das nicht einfach irgendwie wegdrücke und da das versuche zu vergessen oder mir denke, ja, ist halt so, sondern dass ich gemerkt habe, dass das eben offen darüber sprechen auch immer noch zum Diskurs führt und immer noch dazu führt, dass Leute sagen, hey, habe ich auch erlebt, dass es mir damit besser geht, dass es anderen Leuten damit besser geht und wir halt einfach auch eben nicht aufhören, über etwas zu reden, was wir noch nicht vollständig erreicht haben. Und zwar eben eine sexuelle Befreiung in Deutschland.
Preach. Cleo Libro, danke für diesen ausgedehnten Besuch in Eine Stunde Liebe. Und wer deine Lesungen erleben möchte, einfach bei dir Insta auschecken. Im Insta-Account verlinke ich in den Shownotes. Ja, danke schön.
Danke, Shanli.
So, nach Feminismus im Bett geht's im Liebestagebuch um Feminismus im Job, also quasi vom Orgasm Gap zum Pay Gap, denn das ist natürlich auch klar, da gibt's eine Schieflage in Sachen Gleichberechtigung, lauter Studien dazu, zum Beispiel verdienen Frauen ja nach der Geburt des Kindes weniger, also in heteronormativen Beziehungen ist es immer wieder erkennbar, Mamas treten nach dem Wiedereinstieg in den Job oft deutlich kürzer als die Papas. So, und Janina, die wollte sich damit nicht abfinden. Sie ist vor 2 Jahren von ihrer damaligen Affäre schwanger geworden, hat sie ja im Liebestagebuch erzählt und auch von ihrer Überlegung, behalte ich das Kind, was mache ich? Sie hat sich für das Kind entschieden. Heute ist sie alleinerziehende Mama von einer kleinen Tochter, will aber eben nicht auf Karriere verzichten. Und warum für sie Vollzeitjob direkt nach der Geburt ganz wichtig war und wie sie das Ganze überhaupt unter einem Hut kriegt, wie sie das schafft, das hören wir jetzt.
Also ich finde es erstmal total traurig, dass das immer noch so ein Novum in unserer Gesellschaft ist, dass man als Mama Vollzeit arbeiten geht, direkt nach dem Mutterschutz. Ich komme mir manchmal wirklich noch vor, als werde ich wie ein Alien angeguckt. Und wie oft bekomme ich die Frage, wie? Du arbeitest Vollzeit? So, wie ist das überhaupt möglich? Und ich denke mir, erstmal ist alles möglich, wenn man es möchte. Und ich sage auch wirklich immer, mir muss es als Mensch, als Frau und als Mutter gut gehen, damit es meinem Kind gut geht. Dazu gehört für mich, dass ich mich nicht nur 24 Stunden, 7 Tage die Woche um irgendwelche dreckigen Windeln und vollgekotzten Lätzchen kümmere, sondern vor allem auch um mich. Und ich sage auch ganz offen und ehrlich, Ich bin eine egoistische Mutter, die sich ganz bestimmt nicht komplett für ihr Kind aufgeben wird. Weil wer am Ende darunter leiden wird, ist meine Tochter. Und das möchte ich auf jeden Fall verhindern. Weil nur ich kann ihr ein gutes Vorbild sein. Und wenn ich sage, meine Arbeit erfüllt mich, mein Freizeitleben erfüllt mich und dass ich auch Zeit für mich habe und mir das auch rausnehme, dann ist es das Beste, was sie auch in ihrer Zukunft für sich als selbstbestimmte Frau leben darf und kann. Auch wenn ich da in meinem Beruf manchmal auch rechts und links angeguckt werde, junge Mama, ja, kümmere dich doch erstmal um dein Kind, genieß doch die Zeit, die du jetzt hast, Karriere kommt noch irgendwann. Nur mein Anspruch war ja eigentlich noch auch vor dem Kind, dass ich die Karriere jetzt habe und nicht erst in 2-3 Jahren. Klar, Situationen ändern sich und ich bin ja auch glücklich, meine Tochter zu haben. Nur ich habe den Anspruch, alles unter einen Hut zu bekommen. Und mein Job lässt es momentan auch gut zu, dass ich nicht um 6.30 Uhr morgen im Büro stehen muss oder irgendwo anders in den Produktionshallen, sondern dass ich halt wirklich auch mein Kind zur Tagesmutter bringen kann und da auch keinen großen Termindruck habe. Sie recht lange auch dort lasse. Und dann, wenn ich jetzt 2 Wochen frei hatte, habe ich auch wirklich die Zeit intensiv genossen mit meinem Kind und habe die Zeit auch genutzt. Und ich glaube, das ist für sie auch viel, viel besser, wenn ich mich dann ihr mehr widmen kann, als wenn ich das irgendwie so nebenher und ich muss mich noch um das kümmern und hier sauber machen. Und ja, ich gönne mir auch jemanden, der mir einmal in der Woche meine Wohnung von oben bis unten schrubbt und sauber macht oder hol mir auch die Hilfe. Das fehlt mir manchmal ein bisschen, dass wenn ich Zeit für mich habe, also die Kleine abgebe oder auch sie bei ihrem Papa ist, dass ich halt immer nur so ein Zeitfenster habe von x Minuten. Da denke ich oft drüber nach, dass ich ja früher einfach nach der Arbeit, na, ich konnte zum Sport gehen, ich konnte mich mit Freunden treffen. So, man denkt nicht darüber nach, wie man seine Zeit einteilt. Und jetzt als Mama hast du einfach wirklich nur ein Kontingent für dich frei. Aber ich hole mir viel Hilfe. Ich habe meistens auch vielleicht Bekannte, Freunde da und bringe dann die Kleine natürlich alleine ins Bett. Aber wenn dann meine Freunde mit ihr irgendwie rumspielen und ich kann nebenher nochmal den Geschirrspüler einräumen oder 2-3 Sachen für mich machen, die ich gerne auch mal alleine in Ruhe machen will, bin ich damit auch total happy. Wenn jemand anders da ist und die Kleine ist mehr bei der anderen Person, bei meinen Eltern. Also ich finde es schon schön, ein Kind gemeinsam zu erziehen. Für mich war eigentlich immer das Credo, ich will nicht alleinerziehende Mama sein. Und ich fühle mich auch nur ganz selten so. Und dadurch, dass meine Mutter vor Ort sein kann, als ich die Tagesmutter habe, ist es natürlich so. Und natürlich auch mit einem neuen Partner. Also ja, in der ganzen Miserie, in der ich drin steckte mit dem Kind und mit der Schwangerschaft, habe ich an vielen Stellen auch einfach Glück gehabt. Und ich glaube, das habe ich auch verdient. Ja.
Janina, über Kind und Karriere unter einen Hut bringen. Respekt. So, das war eine sehr feministische eine Stunde, Liebe. Gut so, finde ich. Ich bin Shanley Anwar. Danke wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.